Schönen guten Tag zum ARD-Sommerinterview. Vorige Woche waren die Grünen dran, da hat Annalena Baerbock hier gesessen. Heute ist der nächste Grüne an der Reihe, könnte man meinen, wenn man in den vergangenen Tagen und Wochen genau hingehört hat. Herzlich willkommen, CSU-Chef Markus Söder.
Grüß Gott, hallo.
Herr Söder, so schnell wie Sie Vorschläge in der Klimapolitik machen, hat man den Eindruck, Sie überholen die Grünen fast. Was können Sie denn besser als die Grünen?
Ja, zunächst mal ist das Thema ja drängend. Wir müssen ja Entscheidungen treffen und wir können nicht nur endlos rumreden. Und ich glaube, die Bewahrung der Schöpfung ist kein Parteithema, sondern das ist ein Thema, das uns ethisch alles verbindet. Und deswegen, glaube ich, schlagen wir vor. Wir haben im ersten Halbjahr in Bayern ja schon einen großen Vorschlag gemacht, wie wir den Artenschutz verbessern können für Agrarökologie, glaube ich, in Deutschland einmalig. Jetzt müssen wir fürs Klima einen guten Weg finden, Klimaschutz und Konjunktur, die im Herbst schwächer werden wird, gut zu verbinden.
Was heißt das denn jetzt konkret? Sie haben gesagt, Bahntickets sollen günstiger werden, der Klimaschutz soll ins Grundgesetz. Was soll das konkret bringen?
Ja, zunächst einmal ist das Thema Grundgesetz, genauso wie in der Bayerischen Verfassung, sagen wir mal, der parteiübergreifende Konsens und auch die Bindewirkung, die man dann hat. Also, dass sowas nicht, wenn mal die Zeiten schlechter werden, einfach wieder auf die hintere Stelle der Politik rückt. Entscheidend ist aber natürlich, dass wir Maßnahmen treffen. Ich glaube, zwei Dinge werden entscheidend sein. Das eine ist, dass wir die Forschung voranbringen, um eine völlig neue Innovation für saubere Technologie zu bringen, vom Fliegen übers Fahren auf der einen Seite. Und dass wir zum Zweiten eine Lenkungswirkung haben, beispielsweise für CO2-Einsparung, wenn ich an energetische Sanierung denke, eines der größten Potenziale, das wir haben. Und wenn wir das gut miteinander verbinden, dann glaube ich, werden wir am Ende nicht nur dem Klima nützen, sondern auch die Konjunktur stützen.
Jetzt ist die Frage, meinen Sie das wirklich ernst, weil Sie davon überzeugt sind, oder machen Sie das, weil man damit so schön den Grünen wieder ein paar Wähler abjagen kann?
Das wäre sehr kurzfristig gedacht. Sie haben recht, dass das das erste Motiv ist, das man immer bei Politikern vermutet. Aber ich war mal Umweltminister, was die meisten deutschen Zuschauer nicht so wissen, und habe damals schon viele Kämpfe auch geführt für die Umwelt in Bayern. Schauen Sie, die Herausforderung spürt doch jeder, dass der Klimawandel da ist. Wir können ja nicht so ignorieren, wie es AfD und andere machen. Wir sollten aber auch nicht in Panik reagieren und sagen, jetzt müssen wir völlig überdrehen. Es muss für die Menschen auch mitnehmbar sein. Ich möchte nicht, dass wir am Ende so eine Spaltung der Gesellschaft haben. Zum Beispiel müssen wir Pendler mitnehmen, sozial Schwächere mitnehmen. Wir können dann einfach Preise hochsetzen für die, die sich leisten können, und andere, die dann außen vor stehen. Also es muss ein in sich geschlossenes Konzept sein. Das funktioniert nicht nur für städtische Eliten, sondern für alle Bürger im Land.
Jetzt kann man sich die Frage stellen, wie ernst meinen Sie es wirklich damit? Es gibt zum Beispiel ein Urteil, das Sie nicht umsetzen, das die saubere Luft in München vorschreibt, das eigentlich Dieselfahrverbote zumindest möglich machen müsste. Warum machen Sie sowas nicht?
Das ist ganz korrekt. Also in Bayern ist es so, die neuen Messungen haben ergeben, dass die Werte ganz anders sind als vor 3 Jahren, als die ersten Diskussionen war. Wir haben einen umfangreichen Luftreinhalteplan vorgelegt. Da wird übrigens auch Fahrverbote geprüft. Wir kommen nur zum Ergebnis, dass die Fahrverbote am Ende unverhältnismäßig sind und unwirksam gegenüber anderen Maßnahmen. Also wir machen das Ganze. Und noch einmal, wir haben allein in dem Jahr, wenn Sie sehen, wir pflanzen 30 Millionen neue Wälder, bevor der Bund das macht. Wir erweitern Photovoltaik wie noch kein Bundesland. Wir stellen auch neue Windräder auf. Also das, was man wirklich tun kann in der Kürze der Zeit, das tun wir. Aber das wird allein nicht reichen, weil ich auch weiß, Bayern ist schon ganz schön, aber wir brauchen da eine nationale Antwort.
Wenn Sie die Windräder ansprechen, da soll es ja möglicherweise jetzt wieder mehr geben, aber die Abstandsgrenzen bleiben gleich. Und da ist der Vorwurf, es ist eigentlich kaum möglich, dass Sie neue Windräder aufstellen.
Doch, natürlich. Schauen Sie, wir haben ja so eine Abstandsregelung in Bayern gemacht. Die hilft nur eines, nämlich es zwingt diejenigen, die Windräder aufstellen wollen, mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Wenn Sie das vorher nicht tun, dann passiert am Ende Bürgerinitiativen dagegen. Wir müssen schauen, dass wir diesen Energiekonsens, der, wenn wir ehrlich sind, nicht richtig funktioniert hat. Wir haben in Deutschland eine völlig verzogene Energiewende. Im Norden stehen Windräder still übrigens, weil wir zum Beispiel keine Speichertechnologie haben. Darum plädieren wir ja auch dafür, noch einmal Technologie, dass wir endlich diese Power-to-Gas-Technologie massiv fördern, dass wir eine Wasserstofftechnologie für Deutschland entwickeln, die die ganze erneuerbare Energie, die wir ja durch Sonne und Wind haben, endlich auch abspeichern kann.
Aber was heißt das jetzt konkret für die Windräder? Das heißt, Sie wollen mit allen Bürgern erst sprechen, bevor Sie ein neues Windrad aufstellen?
Was würden Sie machen? Würden Sie das gegen die Bürger aufstellen?
Es ist nur die Frage, wenn Sie das zusagen,
natürlich, dass die Bürger, natürlich müssen die Bürger in alles integriert werden. Wir haben bei uns in den großen Flächen der Staatswälder noch viele Flächenmöglichkeiten. Und deswegen werden wir das auch tun und werden die Zahl der Windräder da in den nächsten Jahren da eher verdoppeln.
Sie haben gesagt, Sie gehen da jetzt voran mit verschiedenen Initiativen. Dem einen oder anderen geht das zu schnell. Zum Beispiel in Ihrer Schwesterpartei, der Wirtschaftsflügel von CDU, zum Teil auch CSU, sagt, so hatten wir uns eigentlich das nicht vorgestellt. Wir hatten eigentlich den Unternehmern und auch konservativen Wählern gesagt, das wird schon alles nicht so schlimm und so drastisch gehen, wie das einige fordern.
Nun, zum einen einmal gibt es tatsächlich einfach einen Druck durch die internationale Entwicklung. Wir können doch nicht sagen, als Politiker, wir schieben etwas auf die lange Bank, obwohl wir jetzt entscheiden müssen. So. Deswegen ist erst einmal klar, Politik muss entscheiden. Und Deutschland braucht auch mehr politische Orientierung und nicht das endlose Vertagen. Es ist ja nicht nur bei der Klimafrage. Wir vertagen ja von einem Koalitionsausschuss auf den anderen und treffen nie eine Entscheidung. Das ist das eine Motiv. Und das zweite, ich glaube, dass wir Klimaschutz und Konjunktur besser verbinden können, als die meisten glauben. Denn ich denke nicht, dass es nur mit Verboten geht, sondern mit Anreizen, mit steuerlichen Anreizen, mit einer Klimasteuerreform, die Innovationen bringt. Und denken Sie letztendlich ans Auto. Ohne neue Antriebmöglichkeiten in Batterie, Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe oder synthetische Kraftstoffe beim Flug. Wir möchten in Bayern gern ein nationales Zentrum entwickeln für die Erforschung von alternativen Kraftstoffen fürs Fliegen. Nur mit solchen Innovationen können wir die Klimaziele am Ende erfüllen und wenn es geht, sogar eher aus der Kohle aussteigen. Mir wäre es am liebsten 2030.
Ja, wenn Sie sagen 2030 aus der Kohle aussteigen, dann tun Sie aber Ihrem Unionsministerpräsidentenkollegen Michael Kretschmann nicht unbedingt was Gutes. Der ist gerade im Wahlkampf und hat schon Probleme, den Sachsen zu erklären, wie das bis 2035 oder 40 passieren soll.
Ich glaube, das hängt doch nicht an der Frage, ob der Kohleausstieg 30 oder 38 ist. Es steht vielmehr die Frage, wir diskutieren auch immer bei den neuen Bundesländern extrem die Frage nur der Gerechtigkeit. Viel zu wenig der Chancen. Ich würde mir wünschen, dass wir da einen Chancenplan machen für die neuen Länder. Schauen Sie, Bayern ist ein Bundesland, in dem unglaublich viele junge Sachsen und Thüringer sind. Und ich bin über jeden dankbar und stolz. Die machen bei uns tolle Arbeit. Eine echte Stärkung unseres Landes. Sie suchen Chancen. Sie suchen nicht nur Gerechtigkeit. Und für diese Chancen müssten wir mit mehr Innovation, mit Technologie, mit der Ansiedlung von Wirtschaftsstrukturen, der Ansiedlung von neuen Universitäten, die zu gründen. Damit erreichen wir eine Menge mehr, als ständig mit der Sorge, in der wir uns drehen um die AfD, ob es noch gerechter zugeht und ob wir dem Letzten hinterherlaufen. Für mich ist eins wichtig, wenn ich das sagen darf. Wir müssen in Deutschland schauen, dass wir nicht immer nur denjenigen Recht geben, der als Letzter mitkommt, sondern wir müssen auch die Couragierten, die Engagierten, die Leute, die was leisten wollen, denen müssen wir eine Perspektive und Plattform bieten.
Klingt so ein bisschen, als hätten die CDU-Ministerpräsidenten der vergangenen Jahrzehnte im Osten aus ihrer Sicht nicht genug getan.
Ja, das ist jetzt Ihre Interpretation. Ich glaube, dass wir national uns dem Thema zu wenig stellen. Es läuft immer gleich. Wir haben alle 5 Jahre dann in den neuen Ländern die Wahlen, wie es halt normal ist. Dann davor gibt es Nervosität und Hektik und Panik. Und diesmal wird es nach den Wahlen möglicherweise noch mehr Unsicherheiten geben. Ich plädiere einfach für einen ganz klaren, auch eine Idee, zum Beispiel Sonderwirtschaftsregionen zu etablieren, mit niedrigeren Steuersätzen. In anderen Ländern Europas geht es auch. Warum nicht zum Beispiel gerade in den Grenzbereichen zwischen neuen und alten Ländern solche Sonderregionen mit niedrigeren Steuersätzen? Da gewinnen wir internationale Investoren, schaffen Arbeitsplätze und echte Chancen.
Das sind die Vorschläge von Markus Söder. Herr Söder, wir haben jetzt 2 Fragen von Zuschauern, die im Vorfeld eingeschickt worden sind. Und von Timon Strauß ist die erste Frage. Wir hören mal rein.
Guten Tag, Herr Söder. Circa 90% der Frauen waren schon mal Opfer eines sexuellen Deliktes, beziehungsweise wurden aufgrund ihres Geschlechtes diffamiert. Was kann in der Gesellschaft getan werden, damit diese Quote rapide sinkt? Vielen Dank.
Nun, wir brauchen da insgesamt nicht nur mehr Bewusstsein, sondern auch klare Regeln, Strafen. Und wir brauchen dafür auch die entsprechenden Infrastrukturen bei Behörden, die die Sensibilität haben, solche Dinge auch zu verfolgen und dann auch letztlich umzusetzen.
Bedeutet Infrastruktur, kurz nachgefragt?
Naja, bei Polizei, bei Behörden, bei Selbsthilfeorganisationen, beispielsweise auch bei Betreuungsgruppen. Wir haben jetzt in Bayern überlegt, dass wir gerade dort, unsere Sozialministerin hat dafür gerade ein Konzept gemacht, um einfach viel mehr Hemmschwellen abzusenken und Verbesserungen in der Beratung und auch Zuführung zu öffentlichen Institutionen, beispielsweise der Polizei, zu ermöglichen.
Die nächste Frage kommt von Corinna Untergruber.
Was gedenken Sie gegen den Pflegenotstand zu tun? Und zwar nicht für die Patienten, wie Sie es in Ihrem Wahlprogramm versprochen haben, sondern für uns, für die Pflegekräfte, die im Pflegenotstand arbeiten. Wann verbessern sich unsere Arbeitsbedingungen? Wann bekommen wir angemessene Gehälter?
Das ist natürlich eine Sache des Bundes, aber wir unterstützen es auch als Partei, die national tätig ist, dafür bessere Bezahlung zu haben für Pflegekräfte, bessere Ausbildung zu haben. Bei uns im Bundesland selber werden wir den Pflegeberuf an einigen Stellen auch akademisieren, um den auf eine ganz andere Perspektive zu heben. Und wir werden daran arbeiten, dass wir, was die generellen finanziellen Mittel betrifft für den Pflegebereich, also Pflegestützpunkte, Pflegeeinrichtungen in Bayern deutlich ausbauen, damit es mehr und qualitativ bessere Arbeit gibt. Und ich bin nach wie vor ein Anhänger der Idee einer Pflegekammer, also einer Selbstverwaltung der Pflegekräfte, die dann die Chance bieten könnte, insgesamt auch eigene Tarifverhandlungen bzw. Arbeitsbedingungen besser zu generieren und auszuhandeln.
So, dann waren das die Fragen unserer Zuschauer. Wir kommen zu einem Thema, das uns diese Woche beschäftigt hat. In Frankfurt hat es einen Mord auf dem Hauptbahnhof gegeben oder zumindest ein Tötungsdelikt. Aber auch vorher ist es schon so gewesen, dass die vor allem in Richtung Migranten, aber auch in Richtung von Politikern die Sprache verroht ist. Dass also mehr und mehr in der Wortwahl, aber auch der gegenseitige Respekt verloren gegangen ist. Haben Sie als CSU, Sie als Markus Söder, aber auch durch Wortwahl, die Sie in der Vergangenheit benutzt haben, also zum Beispiel Asyltourismus oder die Mutter aller Probleme, wenn es um Migration geht, auch dazu beigetragen, dass die diese Entwicklung zu beobachten ist?
Also ich glaube, selbst habe den größten Beitrag geleistet zu deeskalieren. Denn wir haben ja gerade im letzten Jahr, nachdem wir auch gemerkt haben, wie sich die Entwicklung in der Gesellschaft ergibt, diese radikale Spaltung, nicht nur verbal, sondern auch gesellschaftlich, politisch, haben wir ja gerade begonnen, einen anderen Kurs zu fahren. Wir haben die AfD angegriffen, haben sie in Bayern bei der Landtagswahl sowie bei der Europawahl doch deutlich in die Schranken verwiesen und haben, glaube ich, das richtige Konzept von Humanität und Ordnung auf den Weg gebracht. Das funktioniert in der Realität ganz gut, aber in einem haben Sie natürlich recht. Wenn man das jetzt wieder anschaut, diese schlimme und grausame Tat von Frankfurt, die einen ja in die Kehle zuschnürt, wenn man an eigene Kinder denkt. Erleben Sie, dass die einen in die eine Richtung extrem ausschlagen, also nach dem Motto völlig überziehen, Generalverdachte ausstellen und die anderen das Gegenteil machen, eine Art Generalunschuldsdiskussion. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland wirklich mal statt schwarz und weiß echt die goldene Mitte. Und das heißt, Integration, wo Integration möglich ist, alles dazu tun und helfen, Arbeitsplätze zu finden, Sprache zu lernen, wer integrationswillig ist, aber doch einen deutlich klaren Kurs auch zu finden, wer nicht integrationswillig oder Straftäter ist, dass er das Land wieder verlassen muss. Erst wenn beides gut funktioniert, ja, die Integration, freie Vorfahrt für Integration, aber auch die klaren Schranken und auch das klare Stoppschild für jemanden, der sich anders fällt, erst dann, glaube ich, wird diese Diskussion in vernünftige Bahnen laufen.
Trotzdem noch mal die Frage, hat die CSU auch durch die Wortwahl dazu beigetragen, dass sich die Sprache verroht?
Nein.
Sehen Sie überhaupt keine...
Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, es war sogar einer der einzige Politiker in Deutschland, der mal gesagt hat, wenn ein Wort jemand anders verletzt, nimm das zurück. Ich würde mir wünschen, dass das viele andere auch tun würden.
Was denken Sie, dass die Verunsicherung in der Bevölkerung, die ja auch durch solche Taten passiert, wie ist die zu stoppen? Wie ist die vielleicht auch zu erklären? Muss man tatsächlich noch in irgendeiner Form stärker durchgreifen?
Naja, nochmal, wir sehen ja zum Beispiel, dass wir bei dem Thema Rückführung in Deutschland nach wie vor ein Defizit haben. Und nicht, weil vielleicht nicht jeder es bekennt, dass es gemacht werden soll. Es gibt unglaublich viele bürokratische Hindernisse und Hemmnisse. Wir in Bayern haben das ja so gemacht, dass wir zum Beispiel dafür gesorgt haben, dass wir eine einheitliche Handhabung haben. Über alle Landkreise hinweg, was das Thema Rückführung betrifft. Wir haben die freiwilligen Ausreiseprogramme verstärkt, die gut angenommen werden. Wir dürfen eigene Rückführungsflüge machen, damit diese schwierige Situation, dass es in einem normalen Linienflug stattfindet, mit erheblichen Problemen auch für Beamte und für die mitreisenden Passagiere, dass sich das alles reduziert. Und wir stellen fest, dass nicht nur der Zugang geringer ist, auch beispielsweise durch die eigene Grenzkontrolle, die wir mitmachen, sondern dass umgekehrt auch die Integration besser klappt, aber umgekehrt auch die Rückführung. Ich glaube, wenn wir dieses Modell national für alle verbindlich erklären können, also auch die Ankerzentren vernünftig miteinander strukturieren, dann glaube ich, kann da vieles von dem an Vorurteilen und Sorgen abgebaut werden.
Das klingt auch so ein bisschen, als seien Sie da manchmal getrieben, ein bisschen von der AfD und deren Politik. Sie haben das eben auch schon angesprochen. Es gibt eine Äußerung von Jörg Meuthen, die noch nicht so lange her ist. Der sagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass 2025 es keine Koalition zwischen Union und AfD gibt. Das sind noch 6 Jahre. Können Sie sich das auch nicht vorstellen?
Also zunächst einmal kann ich mir nicht vorstellen, dass Jörg Meuthen da noch im Amt ist, denn er wird ja gerade von Herrn Höcke verdrängt. Schauen Sie, Sie erleben bei der AfD, dass immer solche rechtsradikalen Untergrundbewegungen passiert. Die Höcke und Co. übernehmen gerade die AfD. Die AfD ist auf dem Weg, eine härtere NPD zu werden, als es die alte NPD war. Ich kann auch nur eines immer ganz klar sagen, also jedem etwas unsicheren Wähler oder auch AfD-Mitglied, der so eher aus der konservativen Ecke kommt, lasst diese Leute wie den Höcke allein. Das ist das wahre Gesicht und mit solchen Leuten gibt es dann keine Zusammenarbeit. Wir haben im Bayerischen Landtag einen Abgeordneten der AfD erlebt, müssen wir vorstellen, der bleibt beim Totengedenken für Herrn Lübcke einfach sitzen und steht dann später beim anderen Totengedenken auf. Also er dokumentiert eindeutig, dass er den Menschen nicht achtet, aber dass er in irgendeiner Form sogar Sympathie zeigt für ein solches Vorgehen. Und mit solchen Leuten will er nicht einmal einen Mittagsplausch machen, geschweige denn koalieren.
Aber können Sie ausschließen, dass es Koalitionen mit der AfD geben wird?
Ja, ganz klar, natürlich. Es würde übrigens auch die Union, wenn sie sich das denkt, völlig zerreißen. Auf einer solchen Verbindung läge kein Segen für keinen.
Die Union haben Sie angesprochen, die Große Koalition ist Union und SPD. Da hat es nach der, wenn man so will, krachenden Niederlage für die CSU, dass sie ihren Kandidaten für das Amt des EU-Kommissionspräsidenten, ihren Stellvertreter Manfred Weber, nicht durchsetzen konnten, viele Auseinandersetzungen gegeben innerhalb der Großen Koalition. Sie haben die SPD kritisiert. Gibt es die Große Koalition Weihnachten noch?
Mal abgesehen davon, dass wir das beste Wahlergebnis bei der Europawahl erzielt haben, nur so mal nebenbei für die Statistik, und zwar als Einzige in der GroKo, schwierige Frage. Wir haben jetzt alle Bewerber um den SPD-Parteivorsitz, glaube ich alle, wollen raus aus der GroKo. Das heißt, eine klare Ansage im Moment der SPD-Führung, und der Parteivorsitzende ist ja nicht irgendein kleines Amt, ja, ein Mini-Amt, das ist ja das zentrale Amt, gerade in Augen auch der SPD, das heißt ja nichts Gutes. Ich glaube, wir müssen jetzt einfach von der SPD ehrlich die Frage stellen, SPD, was will sie? Natürlich kann sie eine Vorsitzenden suchen und selbst bestimmen, um Gottes Willen, das entscheidet jede Partei selbst. Aber sie muss am Ende klären, was will sie für das Land? Und umgekehrt heißt es für die Union, sie muss dann in einer Phase, in der der SPD jede Form von Kompass fehlt, umso mehr geistige Orientierung geben, nicht nur beim Thema Klima, beim Thema Konjunktur, innen- und auch außenpolitisch.
Wenn Sie Außenpolitik ansprechen, es gibt gerade eine Thematik, wo die Große Koalition fast beieinander eigentlich ist, was den Einsatz in der Straße von Hormuz angeht. Wie sehen Sie das? Soll sich Deutschland da an einem möglichen Einsatz beteiligen?
Ich habe Verständnis, dass wir jetzt an dieser konkreten Anfrage zurückhaltend sind. Aber wir müssen schon mal grundlegend überlegen, wie das weitergeht. Also wer sichert die Seewege eigentlich? Was passiert demnächst, wenn ein deutsches Schiff möglicherweise so angehalten wird? Fragen wir dann die Amerikaner oder die Engländer? Obwohl wir jetzt sagen, das geht nicht. Ich rate dringend zu einer deutschen Initiative auf europäischer Ebene, um das Thema mit den Partnern grundlegend zu bereden und zu klären. Wenn das immer nur situativ ist, wird auf Dauer für Deutschland möglicherweise schneller Isolation und Probleme drohen, als wir das sehen. Wie gesagt, ich habe Verständnis für die Entscheidung, aber ich würde mir wünschen, dass wir noch mal grundlegend überlegen. Wenn ich jetzt gelesen habe, die Grünen sagen sogar, also europäische Mission ist okay. Da sollte man nicht auf die Grünen warten, das sollte man selbst Initiative in die Hand nehmen.
Herr Söder, eine Umfrage hat ergeben, 27% können sich Markus Söder als Kanzlerkandidaten vorstellen, 73% aber nicht. Zu welcher Gruppe gehören Sie?
Ja, ich gehöre zu denen, die sich nicht vorstellen können. Ich habe meine Aufgabe in Bayern. Ich gebe zu, ich will als CSU-Vorsitzender Deutschland national helfen. Denkt da nicht nur bayerisch, sondern national. Wir wollen einen Beitrag bringen, dass dieses großartige Land großartig bleibt. Wird schwer genug werden. Aber meine Aufgabe ist natürlich als Ministerpräsident Bayern.
Ganz Umfragen klar. Sind Momentaufnahmen. Gilt das nur für diesen Moment oder auch für die Zukunft?
Für mich ist da klar. Also ich bleibe da in Bayern.
Markus Söder, herzlichen Dank. Das war unser ARD-Sommerinterview für diese Woche. Nächste Woche ist DFB-Pokal. Da machen wir Pause. Und in 2 Wochen sind wir wieder da. Dietmar Bartsch von der Linken ist dann unser Gast. Bis dahin.